Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Wochenspruch, der uns in dieser Woche begleitet, der steht im Johannesevangelium in Kapitel 12 und da heißt es, wenn das Weizenkorn nicht erstirbt, bringt es keine Frucht. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Mit dem Weizenkorn ist Jesus gemeint, er stirbt und er lebendig wird, damit wir Leben finden. Das wünsche ich uns heute Morgen, dass wir was spüren von diesem Leben, das Jesus uns schenkt. Ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern und etwas von diesem Leben hören, das uns Jesus schenken will. Sie werden es merken, es ist ein ganz besonderer Gottesdienst heute. Ich begrüße herzlich das Musikteam. Wir werden heute zwei Lieder von der Folie singen. Und es hat auch einen bestimmten Grund. Unter uns ist der Fabian Emele mit seiner Frau. Er hat hier die Musikanlage eingebaut und den Beamer und er prüft heute, ob auch alles so stimmt. Das heißt, wenn heute manches nicht klappt, dann sehen Sie es uns nach, dann ist es super, dass er heute da ist, dass es von jetzt an dann klappt. Der Psalm 84 ist ein Psalm, der davon erzählt, wo unser Leben geborgen ist. Geborgen in der Hand unseres Gottes. Sie finden diesen Psalm unter der Nummer 734. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre. Herr Jesus Christus, in deiner Gegenwart sind wir nun. Wie gut ist es, wenn wir bei dir eine Wohnung haben können. Und du kennst uns und weißt, wer wir sind. Wir kommen zu dir jetzt als die Menschen, die wir sind. Mit allem, was uns freut und fröhlich macht und mit allem Schmerz in unserem Leben, mit allen Sorgen. Und wir können nur darauf vertrauen, dass jetzt alles bei dir Raum hat. Wir geben dir unser Leben in die Hände und bitten dich, begegne du uns jetzt. Sprich dein Wort in unser Leben hinein und schenk uns dieses Leben, das nur du schenken kannst. In der Stille sagen wir dir, was wir auf dem Herzen haben. Wir beten miteinander und füreinander. Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Buch Jesaja, Kapitel 54, die Verse 7 bis 10. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Gemeinsam singen wir das nächste Lied, Komm und lobe den Herrn. Und das wird vorne jetzt angezeigt. Das ist ein Lied davon, was wir vorne einfach sehen können. Und da sind wir froh, freuen wir uns über die neue Technik.
Liebe Gemeinde, nach der Ordnung unserer Landeskirche hören wir heute auf Worte aus dem 2. Korintherbrief. Ich lese aus Kapitel 1 die Verse 3 bis 10. Da schreibt der Apostel Paulus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Ich kann nicht mehr. So mag es dem Apostel Paulus damals gegangen sein in dieser Provinz Asien. Es sind ja deutliche Worte, die er hier gebraucht. Wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, wo wir über die Maßen beschwert waren, über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten. Wie ehrlich schreibt der Paulus hier von den dunklen Stunden seines Lebens. Sehr persönlich sind die Worte, die der Paulus damals an die Christen in Korinth gerichtet hat. Angreifbar hat er sich damit gemacht und verletzlich, denn wohlgesonnen waren ihm nicht alle damals in Korinth. Da gab es vielleicht die besonders Frommen, die dann laut oder hinter vorgehaltener Hand gesagt haben: Ich hab's doch schon immer gewusst, dass das kein richtiger Apostel ist. Sonst hätte Gott ihm die Kraft gegeben. Dann wäre er von Sieg zu Sieg gegangen und alles wäre gut in seinem Leben. Aber der Paulus, der tut hier nicht so, als ob alles in Ordnung sei. Ich kann nicht mehr. Über die Kraft ging's ihm damals. Er, der große Völkerapostel, der verzagt am Leben. Und wenn man das wörtlich übersetzt hier aus der griechischen Ursprache, dann müsste man sagen, wir waren fertig mit dem Leben. So meint der Paulus. Was damals genau geschehen war, das erzählt er hier nicht. Vielleicht spielt er an auf eine schwierige Situation in der Stadt Ephesus, wo es den Christen einfach an den Kragen ging. Entscheidend ist, er schreibt hier ganz ehrlich und sehr persönlich von den Niederlagen seines Lebens. Und liebe Gemeinde, ist Paulus damit nicht ganz nah dran an uns und an unserem Leben? Weil es doch im Leben Höhen und Tiefen gibt. Und weil das Leben manchmal einfach so ist, wie es ist. Paulus spricht hier von Trübsal, von Bedrängnis. So steht es in der Luther-Übersetzung. Und wahrscheinlich kennen wir das ja auch. Diese Erfahrungen im Leben, wo es eng wird. Wo es einem die Kehle zuschnürt. Das meint dieses Wort Bedrängnis. Dass es mir eng ums Herz wird. Vielleicht schnürt es euch Schüler manchmal die Kehle zu und es wird eng ums Herz, wenn ihr an die Schule denkt. An manche Lehrer oder an die Mitschüler, die immer über euch lachen. Vielleicht geht es manchem unter uns so, dass wenn er an seine Arbeit denkt, dass es ihm manchmal fast das Herz abschnürt. Oder wenn wir an Menschen denken, mit denen wir so schlecht zurechtkommen, die uns vielleicht das Leben schwer machen. Da wird es manchmal eng ums Herz. Ich kann nicht mehr. Dieses Gefühl, das hat wahrscheinlich nicht nur der Paulus gekannt, sondern das kennen wir ja wahrscheinlich auch irgendwie. Ich kann nicht mehr. Und dann geht es einem so wie dem Luftballon, der aufgeblasen ist und alle Luft geht raus und am Schluss ist nichts mehr da. Ich kann einfach nicht mehr. Vielleicht geht es uns manchmal sogar im Glauben so. Ich kann nicht mehr vertrauen. Ich kann nicht mehr alle meine Kraft zusammennehmen, um meinem eigenen Anspruch zu genügen. Ich kann einfach nicht mehr. Und Paulus verschweigt die Tiefen in seinem Leben nicht, seine Niederlagen und die Hoffnungslosigkeit. Mir scheint, dass wir oft so tun, als ob. Wir tun so manchmal, als ob alles in Ordnung wäre. Und erzählen wir nicht viel lieber von unseren Erfolgen, von dem, was gelingt, als von den Niederlagen? Und Paulus zeigt uns, Christsein bedeutet nicht so zu tun, als ob. Christsein heißt nicht, dass ich mit aufgesetztem Lächeln mein weinendes Herz verberg, sondern die große Freiheit, die Jesus Christus uns schenkt, ist die, dass wir ehrlich werden können vor Gott und auch vor mir selber und wenn es möglich ist, auch voreinander. Vielleicht spüren wir, wie es hier darum geht, was für ein Bild wir von Gott haben, ob wir ehrlich werden können vor ihm. Ob wir Gott als einen sehen, der Perfektion will, so wie manche Eltern immer das Perfekte wollen. Und da ertappe ich mich als Vater manchmal selber dabei. Es war in dieser Woche beim Frühstück mal, unser Samuel hat verbotenerweise, ist da über den Heizkörper auf das Fensterbrett am Fenster geklettert. Er weiß, dass er es nicht tun soll, zumal beim Frühstück nicht. Aber der hat halt eine Energie. Und dann kam es, wie es kommen musste. Unsere Heizkörper sind schon relativ alt und die Thermostatdrehknöpfe auch. Und er hat sich wohl ungeschickt abgestützt und der Thermostat ist abgebrochen. Und ich als Vater, der in Ruhe frühstücken wollte, habe mich einfach aufgeregt und den armen Buben einfach ausgeschimpft. Und nachher habe ich gedacht, eigentlich gibt es Schlimmeres als so ein abgebrochener Thermostatdrehknopf. Unser Gott ist anders. Der ist kein Vater, der sich gleich aufregt, der sich ärgert, sondern wie sagt es der Paulus ganz eindrücklich, er ist der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. So beginnt ja der Paulus, gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Ein barmherziger Vater ist unser Gott, der sich nicht gleich aufregt und schimpft, sondern der uns voller Barmherzigkeit anblickt. Einer, der unsere tiefen Wunden kennt und unsere Ängste und unsere Schuld und der uns barmherzig anblickt. Und dann können wir doch ehrlich werden vor diesem Vater, weil nichts im Leben ihn dazu bringen würde, uns nicht mehr zu lieben. Und dann können wir auch ehrlich werden vor uns selber, auch wenn es manchmal so weh tut, sich einzugestehen, dass man das Leben selber nicht im Griff hat und dass man mehr Niederlagen hat, als einem lieb ist. Und wie gut ist es, wenn wir dann auch Menschen haben, vor denen wir ehrlich werden können, die uns dann nicht auslachen, sondern ein offenes Herz für uns haben. Paulus spricht sehr eindrücklich und persönlich davon, wo er nicht mehr kann. Und zugleich wird er nicht müde, davon zu sprechen, was ihm Kraft gibt, da, wo er nicht mehr kann. Er schreibt hier davon, was ihm Kraft gibt, oder besser gesagt, wer ihm Kraft gibt. Jesus Christus. Jesus ist das große Lebensthema des Paulus. Seit er ihm begegnet ist vor den Toren von Damaskus, hat Jesus diesen Paulus nicht mehr losgelassen. Da wird Paulus nicht müde, immer und immer wieder von Jesus zu sprechen. Weil ihn das wohl in der tiefsten Seele berührt hat, dass der allmächtige Gott Mensch geworden ist in Jesus und dass er da zu uns kommt. Und so schreibt hier ja der Paulus, wir werden reichlich getröstet durch Christus. Paulus spricht von den Niederlagen ganz ehrlich und zugleich kann er nicht anders als diesen Gott zu loben, der uns tröstet. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in allerlei Trübsal. Wenn Gott tröstet, dann ist es mehr als vertrösten. Kopf hoch, und es wird schon wieder und es ist nicht so schlimm. Sondern was Trösten meint, das ist was viel Tieferes. Im Deutschen hängt das Wort Trösten mit dem Wort Trauen zusammen. Wer getröstet wird, der kann wieder trauen. Der kann dem Leben wieder trauen und Schritte ins Leben gehen. Wenn also Gott tröstet, dann gibt er uns die Kraft, wieder zu trauen, wieder zu vertrauen und den Kopf zu heben. Mich erinnert es an etwas, an was ich oft denke jetzt im Winter. Schon lange her, damals als ich noch ein Jugendlicher war, daheim in der Nähe von Backnang, da gab es einen Waldsee, auf dem wir im Winter immer Schlittschuh gefahren sind. Und da ging es darum zu prüfen, ob das Eis auch trägt. Und da mussten wir immer ganz vorsichtig erst draufstehen. Wenn wir getröstet sind, dann trauen wir dem Eis des Lebens wieder, im Bild gesprochen. Wenn unser Gott uns nahe kommt, da wo wir nicht mehr können und uns tröstet, dann ist es, als ob seine Kraft uns trägt, sein Eis. Wie tröstet dann Gott? Vielleicht so, dass er da hineinkommt, wo wir nicht mehr können. So hat es der Paulus damals wohl erfahren. Er sagt hier, Gott hat uns aus der Todesnot errettet. Gewiss, Auch wenn Gott hineinkommt in die Tiefen unseres Lebens, muss das nicht heißen, dass immer alles sich zum Guten wendet. Es gibt Dinge, mit denen wir einfach schwer zurechtkommen. Erfahrungen, die uns die Kraft nehmen. Und Gott kommt hinein. Er macht vielleicht nicht alles gut, aber er ist ganz nah da. Er verändert vielleicht nicht immer die Situation, aber er verändert uns in dieser Situation. Ich denke an etwas, was der Martin Luther mal seiner Frau geschrieben hat. Bei Luthers daheim war es wohl so, dass die Frau von Luther sich oft um ihren Mann Sorgen gemacht hat. Vor allem, wenn er unterwegs war. Und sie hat auch Grund gehabt für die Sorgen. Er war gesundheitlich schwer angeschlagen. Und da schreibt der Martin Luther einmal seiner Frau zurück, als sie sich so viel Sorgen macht. Lass mich zufrieden mit deinen Sorgen. Ich habe einen besseren Sorger, als du und alle Engel sein könnten. Mein Sorger liegt in der Krippe und sitzt zugleich zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Ist es nicht so, dass bei diesen Worten der Windhauch der Barmherzigkeit Gottes hineinkommt in diese Sorgen? Ich habe einen besseren Sorger als du. So tröstet Gott, dass er hineinkommt in das, wo wir nicht mehr können. Da muss nicht alles dann gut sein, aber dieser bessere Sorger ist da. Einer, der für mich sorgt, wenn ich nicht mehr kann und wenn mir alles die Hoffnung raubt. Dass ich wieder durchatmen kann, wo mir manches die Kehle zuschnürt. Durchatmen, weil dieser Vater der Barmherzigkeit bei mir ist und mein Leben sieht. Und weil er mich voller Barmherzigkeit anblickt. Der Theologieprofessor Helmut Thielicke hat es mal ganz anrührend formuliert. Jesus ist einer, der alles von mir weiß und trotzdem nicht irre wird an mir, sondern der mir sagt, ich leide mit dir, wenn du an dir selbst leidest. Das ist der Trost, der uns zugesprochen wird. Ich bin durchschaut, aber von einem Liebenden durchschaut. Der Gott allen Trostes blickt uns voller Liebe an. Und das dürfen wir getrost persönlich nehmen, dass er mich so anblickt. Und vielleicht kann das Mut machen, dann zu mir selber zu stehen, zu dem, wo ich nicht mehr kann, dass ich das endlich zugebe. Und dann geschieht das, was der Paulus hier sagt. Es geschah aber alles, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Wo wir zugeben, dass wir nicht mehr können. Und wo wir Gott das sagen, was uns die Kehle zuschnürt, da ist es, als ob er unser Leben in seine schützenden Hände nimmt. Dann ist er da. Und seine Kraft ist es, die trägt und nicht mehr unsere, weil er der bessere Sorger ist. Liebe Gemeinde, ich staune darüber, wie persönlich und wie ehrlich der Paulus hier spricht. Und es scheint mir, als ob Paulus uns damit eine Frage heute Morgen stellt, dass er sagt, wer seid ihr als Christen eigentlich? Was denkt ihr über diesen Gott? Meint ihr, glaubensstark sein zu müssen und euch keine Schwäche eingestehen zu dürfen? Oder könnt ihr zugeben, wo ihr nicht mehr könnt? Ich glaube, Paulus legt es uns ans Herz, dass wir als Christen Trostgemeinschaft sind. Dass man zugeben kann, wo man nicht mehr kann. Und dass einer den anderen tröstet. Trostgemeinschaft sollen wir sein. Menschen, die selber Trost brauchen und die einander trösten können. Und Paulus schreibt es den Christen damals in Korinth ins Stammbuch. Wir können nur trösten mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind von Gott. Und das entspricht doch auch unserer Erfahrung, oder? Ich nehme dem anderen seinen Trost nur ab, wenn ich merke, der ist selber getröstet worden. Der weiß, von was er spricht, nicht wie der Blinde von der Farbe. In den Worten von Paulus liegt eine Spur für unser Leben, für diese Fragen, die uns manchmal umtreiben. Vielleicht kennen Sie das, wenn es jemand schlecht geht, dann weiß man nicht, was man sagen soll. Und dann kann es sein, dass man sogar die Straßenseite wechselt, dass man diesem Menschen nicht begegnen muss. Wenn wir ernst nehmen, was Paulus sagt vom Trösten, dann haben wir eine Spur. Dann muss ich nicht immer was sagen, aber ich muss da sein, so wie unser Gott da ist, wenn wir nicht mehr können. Dann kann ich da sein für den anderen und mein Herz für ihn öffnen, auch wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll. Und vielleicht kann ich ja immer fragen, das, was ich dem sage, wird es mich selber trösten? Wir trösten und vertrösten nicht, wenn wir nicht nur gute Ratschläge geben, sondern wenn wir alles dran messen, ob das uns selber trösten wird, was wir sagen. Und das ist unser Auftrag als Christen, Trostgemeinschaft zu sein, dass einer für den anderen da ist. Ich weiß, dass das Mut kostet und einen Schutzraum der Geborgenheit, wenn ich zugestehe und eingestehe, wo ich nicht mehr kann, dann muss ich wissen, dass der andere mich nicht auslacht, sondern dass er für mich da ist. Der erste Schritt ist wohl wirklich, vor Gott ehrlich zu werden und vor uns selber. Und dann werden wir merken, wenn ich so ehrlich werde, wenn ich eingestehe, wo ich nicht mehr kann, dann ist es seine Kraft, die trägt. Die Kraft dieses auferstandenen Jesus. Und wenn sie mich trägt, dann ist es das, was tröstet. Amen. Herr Jesus Christus, wir sind Menschen, die Trost brauchen, alle miteinander. Und wir bitten dich, dass du deinen Trost in unser Leben hineingibst, dass wir spüren und erleben, du bist da und deine Kraft trägt uns und hilft, dass wir dann auch einander trösten können. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Wir singen gemeinsam jetzt ein Lied aus dem Roten Liederbuch, unser Monatslied in diesem Monat, 864, Seid nicht bekümmert. Wir beten, ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Vater im Himmel, du Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, wir danken dir, dass du da hineinkommst, wo wir nicht mehr können. Und wir bitten dich, dass wir ehrlich sein können vor dir und vor uns selber und wenn es möglich ist, auch voreinander, dass wir zugeben, wo wir nicht mehr können und dass wir nicht so tun, als ob. Und lass es uns dann erleben, wie du tröstest, dass du da bist und uns mit Augen voller Barmherzigkeit anblickst. Herr, wir bitten dich, dass wir Trostgemeinschaft sind, dass einer ein offenes Herz für den anderen hat, dass einer den anderen tröstet, dass wir Mut haben, miteinander den Weg zu gehen. Herr, unser Gott, wenn wir unsere Welt anschauen, dann spüren wir, wie nötig die Menschen Trost haben. Wir bringen dir die Menschen in den Kriegsgebieten. Wir denken an die Menschen in Syrien, in den anderen Ländern unserer Erde, wo Konflikt und Krieg an der Tagesordnung ist. Herr, wir bitten dich, erbarm du dich. Schenk du Frieden. Wir bitten dich besonders für die Menschen, die an dich glauben und um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Steh du ihnen bei. Sei du ihnen da nahe, wo sie nicht mehr können. Herr, wir bitten dich um Frieden in unserer Welt. Wir bitten dich besonders für die Menschen, die auf der Flucht sind, die jetzt an den Grenzen festhängen und keiner weiß, was werden soll. Erbarm du dich, schenk du Lösungen, die zum Wohl der Menschen sind. Herr Jesus Christus, du weißt, was uns beschäftigt im Blick auf unser persönliches Leben. Wir bringen dir die Menschen, um die wir uns Sorgen machen. Wir bringen dir die Menschen, mit denen wir selber schlecht zurechtkommen, wo es uns eng ums Herz wird. Herr Jesus Christus, unser ganzes Leben legen wir in deine Hände. Wir bitten dich für diese Woche, die nun vor uns steht, dass wir es erleben, dass du da bist, wo wir nicht mehr können. Lass uns Menschen sein, die dir vertrauen. Und alles, was uns bewegt, legen wir hinein in dieses Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Wir singen nochmal ein Lied von der Folie Geh mit neuer Hoffnung. Das ist ein Erfolgserlebnis, dass ich einmal zu groß bin. Ganz herzlichen Dank ans Musikteam, dass Sie diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Herzliche Einladung im Anschluss an den Gottesdienst, dass wir noch miteinander das Heilige Abendmahl feiern. Wir feiern in Einzelkirchen und Traubensaft und Gemeinschaftskirche mit Wein. In diesem Abendmahl wird was deutlich von dem, was es heißt, dass unser Gott der Gott aller Barmherzigkeit ist. Ganz herzlich möchte ich danken fürs Opfer vom letzten Sonntag. Es war für die eigene Gemeinde bestimmt. Das heutige Opfer ist für die evangelische Studienhilfe gedacht. Da geht es darum, dass Theologiestudierende, die finanziell nicht gut ausgestattet sind, einfach eine Beihilfe fürs Studium bekommen. Einige Einladungen gibt es noch. Heute Mittag ist Sunday for Family in der Iflinger Halle. Herzlichen Dank an alle Familien oder auch, wenn Sie älter sind und einfach rübergehen und einen Kaffee trinken wollen, von 14 bis 17 Uhr. Heute Abend ist der Erwachsenenkreis um 19 Uhr im Gemeindehaus. Am Mittwochabend ist der dritte Teil des Glaubenskurses Anstößig Leben angestoßen werden um 20 Uhr im Unteriflinger Gemeindehaus. Informationen gibt es bei der Beate Fischer in Oberiflingen. Am Freitagabend ist hier Bibelstunde um 19.30 Uhr mit Hartmut Walz. Die Konfis wissen, am Samstag ist Konfitag um 9.30 Uhr. Am kommenden Sonntag ist hier Gottesdienst um 9 Uhr. Im Rahmen des Bezirksmissionsfestes der Liebenzeller Gemeinschaft wird Prediger Frasch die Predigt übernehmen. Dann möchte ich noch herzlich einladen, und deshalb bin ich gerade rausgesprungen, weil ich das noch liegen ließ. Ich möchte einladen zum Frauenfrühstück mit Silke Traub über das Thema, wenn das Leben seine Spuren hinterlässt. Es findet statt am Mittwoch, 16. März, morgens um 9 Uhr im Gemeindehaus. Herzliche Einladung. Und nun bitte ich Sie, sich zu erheben. Aus unserer Gemeinde ist verstorben Herr Gerhard Barth und Herr Georg Vogt. Wir vertrauen Gerhard Barth und Georg Vogt dem allmächtigen Gott an. In der Hoffnung auf das Wort der Heiligen Schrift, unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so gehören wir dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Wir beten. Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wir vertrauen dir, Georg Vogt und Gerhard Barth, an. In deine Hände legen wir sie. Und du bist der Gott allen Trostes, und darum vertrauen wir ihre Familien dir an. Sei du bei der Familie von Gerhard Barth und bei der Familie von Georg Vogt. Sei ihnen nahe, wenn die Einsamkeit da ist und die Traurigkeit kommt. Schenk du ihnen den Trost deiner Gegenwart. Amen. Ich bitte Sie, stehen zu bleiben. Im Stehen wollen wir als Segensstrophe singen 407, Strophe 1, Stern, auf den ich schaue. Geht in diesen Sonntag als Gesegnete unseres Herrn, des Vaters allen Trostes. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wenn wir jetzt miteinander Abendmahl feiern, dann begegnet uns dieser Vater der Barmherzigkeit. Jesus Christus lädt uns an seinen Tisch. In den Gaben des Abendmahls ist er selber gegenwärtig. Wir empfangen Frieden mit Gott, Vergebung der Sünden und Gemeinschaft untereinander. Und jetzt wollen wir miteinander noch ein Lied singen. 213, die Strophen 1 und 2. Kommt her, ihr seid geladen. 213, 1 und 2. Bitte Sie, sich zu erheben. Wir dürfen das vor Gott bringen, was uns belastet und was uns vielleicht gar nicht zur Ruhe kommen lässt. Herr, wir bekennen, dass wir schuldig geworden sind. In Gedanken, in Worten und Werken. Wir haben dein Gebot missachtet und an dir und an deiner Liebe gezweifelt. Wir haben es auch fehlen lassen an der Liebe zu anderen. Du weißt, wo wir lieblos gewesen sind, wo wir vielleicht drauf losgeredet haben, wo wir lieber hätten schweigen sollen oder wo wir geschwiegen haben, wo wir eigentlich ein gutes Wort hätten sagen sollen. Du kennst uns durch und durch. Du weißt, wer wir sind und wie wir manchmal sein können. Und wir legen dir alles in die Hände und bitten dich, vergib du uns. In der Stille sagen wir dir, wo wir dich um Vergebung und um dein Erbarmen bitten wollen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, vergib uns und schenk uns ein neues und reines Herz. Ist dies auch eure Bitte, euer Bekenntnis, so lasst uns gemeinsam sprechen. Herr, erbarm dich über uns. Herr, erbarm dich über uns. Wir legen diese Bitte um Gottes Vergebung hinein in den Liedruf 190, Christe, du Lamm Gottes. euch geschehe, wie ihr glaubt. Der allmächtige Gott erbarmt sich über uns. Durch seinen Sohn Jesus Christus nimmt er das weg von uns, was wir nicht gut machen können. So spreche ich euch die Vergebung eurer Sünde zu. Was war, braucht euch nicht mehr zu belasten. Was kommt, braucht euch keine Angst zu machen, weil Jesus Christus, unser Herr, mit uns ist. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Der Herr Jesus Christus, in der Nacht, da verraten und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus Christus, wenn wir jetzt als deine Gäste an deinen Tisch treten, dann kehr du bei uns mit deinem Frieden ein und sprich nur ein Wort, so wird unsere Seele gesund. Amen. Wie ich es vorher schon gesagt habe, wollen wir es so machen, dass wir mit Einzelkelchen und Saft und Gemeinschaftskelch und Wein feiern. Ich werde nachher zuerst mit den Einzelkelchen herumgehen und wenn Sie keinen Einzelkelch wollen, geben Sie mir ein Zeichen, dann bekommen Sie den Gemeinschaftskelch mit Wein. Wir machen es, wie wir es gewohnt sind, eine Gruppe von 15 Personen bis 20 Personen. Und wir würden anfangen auf der Kanzelseite. Und nun kommt, es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich unser Gott ist.
meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr dein Erbarmen. Gib ihnen seinen Frieden. gerufen, ist mein. Geht hin in seinen Frieden.
Wir danken Gott für diese Gaben, die er uns schenkt. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Ich lade Sie ein, wenn Sie können und mögen, einzustimmen in die Worte des 103. Psalms. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du selber uns begegnest im Abendmahl. Wir können es uns vielleicht nicht ganz erklären, wie das ist, und trotzdem bist du da. Und wir bitten dich, dass du uns stärkst für diese Woche, die jetzt vor uns liegt. Lass es uns erleben in den Höhen und Tiefen dieser Woche, dass du da bist. Dein Friede, der möge uns einhüllen. Amen. Ich bitte Sie, stehen zu bleiben, dass wir als Segensstrophe des Lieds singen 171,1. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. 171, die Strophe 1. Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.